Es ist dann die Theorie von der Entfremdung gab, fiel das aber trotzdem in eine Zeit, wo das Leben im Hotel auch mit einem großen Versprechen einherging. Also ich zum Beispiel, als ich aufwuchs, ich fand es unendlich faszinierend, dass Sartre und Beauvoir ihr Leben lang im Hotel miteinander gewohnt haben. Oder auch, wenn man an das Chelsea Hotel in New York denkt, also dass das Hotel als die eigentliche Wohnstadt und eben genau auch vor dem Hintergrund, was Schreiber anspricht, dass man eben bestimmter Tätigkeiten enthoben ist und diese, ja, diese Arbeit, diese Hausarbeit nicht verrichten muss und dadurch natürlich ganz andere Freiräume wiederum hat, wenn man sich das leisten kann. Ich habe mich immer gefragt, wie konnten die sich das leisten?
Das ist auch eine wichtige Frage, glaube ich.
Was ist die Antwort?
Ich weiß
die hatten
nicht.
Geld, die waren adlig zum Beispiel. Simone de Beauvoir war zum Beispiel, glaube ich, aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie.
Soll ich jetzt mal den O-Ton einspielen?
Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.
Wenn ich das Fenster öffne, ist die Welt bei mir zu Gast, sagte der Hotelgast Josef Roth. Der Schauspieler Jürg Kienberger, dessen Urgroßvater 1908 in Sils Maria das berühmte Hotel Waldhaus eröffnete, weiß anderes zu erzählen.
Dem Tourismus in Graubünden, meine Damen und Herren, ging es nicht immer so rosig. Ich weiß nicht, ist Ihnen der Begriff Januarloch noch geläufig? In dem Hotel in Sils Maria, wo ich aufgewachsen bin, jedenfalls, war die Gästesituation manchmal im Januar prekär, mit 4 Gästen während 3 Wochen bei 95 Angestellten. Mein Vater hat aus Freude über jede einzelne Januarbestellung eine gute Flasche Wein aus dem Keller an den Familientisch geholt. Die Hoteliers haben dann auf ihre individuelle Art und Weise versucht, dieses Loch zu stopfen. Die einen haben die Speisekarte verbessert, andere den Weinkeller vergrößert. Wir haben ein Hallenbad gebaut. Jetzt liegt Sils Maria in den Bergen. Das Hotel ist auf Fels gebaut und für den Aushub des Schwimmbeckens musste sehr viel Fels weggesprengt werden. Ich war damals 12-jährig, durfte bei der Sprengung dabei sein. Und mit meinem ersten Tonbandgerät habe ich die Sprengung für Sie aufgezeichnet. Moment.
Das Hotel ist geprägt von einer Vielzahl zufällig versammelter Schicksale und den dazugehörigen Geschichten, die sich perfekt eignen, in einer Art Mikrokosmos gesellschaftliche Strukturen und Beziehungen nachzubilden. Uns scheint dieser transitorische Raum, in dem man sich heimisch fühlen kann, ohne hier zu Hause zu sein, wie geschaffen für Poesie. Mein Name ist Nils Kahlefendt und ich begrüße euch herzlich zur 2. Folge der neuen Herbsttapes-Staffel. Bis zum Start des literarischen Herbsts 2023, Ende Oktober, hört ihr Woche für Woche die spannendsten Lesungen und Begegnungen des Festivaljahrgangs 2022. Heute möchte ich euch ins Lyrikhotel einladen. In dieser Reihe haben wir in Leipzig lebende Autorinnen und Autoren gebeten, sich für je einen Abend eine geschätzte Kollegin, einen Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum einzuladen. Keine Moderation, keine thematischen Vorgaben, alles ist erlaubt. Die Abende in der Alten Post Lindenau In den Atelier- und Wohnräumen unserer Freunde Swantje Reimann und Bertram Haude sind dabei immer etwas Besonderes. Diesmal begegnen wir hier der 1979 in Niedersachsen geborenen, in Leipzig lebenden Dichterin Sibylla Wirtschitsch-Hausmann und der in Berlin lebenden Verlegerin, Übersetzerin und Lyrikerin Daniela Seel. Schöne Koinzidenz, in Danielas Cookbooks Verlag ist kurz vor diesem Abend Sibyllas Gedichtband »Meine Faust« erschienen. Die Sprache der kühnen Behauptung, schreibt die US-amerikanische Schriftstellerin und Kulturhistorikerin Rebecca Solnit, ist einfacher, weniger anstrengend als die Sprache der Nuancierung, der Ambiguität, der Spekulation. Es sind die zwei großen nicht-fiktionalen literarischen Genres, Essay und Lyrik, die sich in der unsicheren, tastenden Fortbewegung üben, in Sprachen, die ein ganz spezielles Verhältnis zur Dunkelheit haben. Welche Lyrikerin kennt nicht die Sehnsucht nach Unverständlichkeit? In der Alten Post gehen Sibylla und Daniela diesen Fragen nach. Ist das Kreisen um eine dunkelbleibende Wahrheit die Geste, die essayistisches und poetisches Schreiben miteinander verbindet? Wann sind Fragen überzeugender als Fakten und Gewissheiten? Muss politisches Schreiben deutliches Schreiben sein? Und schließlich, wie könnte eine Sprache der Wut aussehen, die sich aus mächtigen Emotionen speist und diese ausdrückbar macht, ohne zu verletzen? Gehen wir also hinein in das große Erkerzimmer der ehemaligen Postfiliale, in dem die beiden Autorinnen schon angeregt in ihren Manuskripten und Büchern blättern.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Nils, für die schöne Einführung in den Abend und Einstimmung auf unsere Veranstaltung. Wir freuen uns auch richtig dolle, dass wir hier sein dürfen an diesem wunderschönen Ort. Sind wir auch beide das erste Mal da. Und heute Abend geht es um Verständlichkeit und Unverständlichkeit. Es geht um Gedichte natürlich und es geht um Essays. Und es geht auch um das Thema Wut. Und das alles hört sich viel an, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht, als wäre es das Gleiche, aber es ist doch alles zumindest miteinander verbunden und auch mit dem Thema des Hotels eigentlich ziemlich eng verbunden. Und deswegen haben wir uns also überlegt, dass wir heute nicht nur eigene Texte lesen werden. Also ich werde etwas lesen aus meinem neuen Band und Daniela wird auch Texte von sich lesen. Aber wir haben uns auch noch Texte zusätzlich ausgewählt von anderen AutorInnen, die sich unter anderem um Hotels drehen oder um Verständlichkeit oder um noch ganz andere Dinge, die aber damit zu tun haben. So muss es nämlich in Essays sein. Und da wir ja essayistisch denken, haben wir das dann auch gleich so gemacht. Als erstes lese ich einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch »Menschen im Hotel« von Vicky Baum. Es ist eine dumme Fabel, dass Hotelstubenmädchen durch die Schlüssellöcher schauen. Hotelstubenmädchen haben gar kein Interesse an den Leuten, die hinter den Schlüssellöchern wohnen. Hotelstubenmädchen haben viel zu tun und sind angestrengt und müde und alle ein wenig resigniert. Und sie sind vollauf beschäftigt mit ihren eigenen Angelegenheiten. Kein Mensch kümmert sich um den anderen Menschen im großen Hotel. Jeder ist mit sich allein in diesem großen Kaff, das Dr. Otternschlag nicht so übel mit dem Leben im Allgemeinen in Vergleich stellte. Jeder wohnt hinter Doppeltüren und hat nur sein Spiegelbild im Ankleidespiegel zum Gefährten oder seinen Schatten an der Wand. In den Gängen streifen sie aneinander, in der Halle grüßt man sich, manchmal kommt ein kurzes Gespräch zustande, aus den leeren Worten dieser Zeit kümmerlich zusammengebaut. Ein Blick, der auffliegt, gelangt nicht bis zu den Augen, er bleibt an den Kleidern hängen. Vielleicht kommt es vor, dass ein Tanz im gelben Pavillon zwei Körper nähert. Vielleicht schleicht nachts jemand aus seinem Zimmer in ein anderes. Das ist alles. Dahinter liegt eine abgrundtiefe Einsamkeit. In seinem Zimmer ist jeder allein mit seinem Ich. Und kein Du lässt sich fassen oder halten. Noch zwischen den Hochzeitsreisen in Nummer 134 liegt die gläserne Leere unausgesprochener Worte zu Bett. Manche verheiratete Stiefelpaare, die nachts vor den Türen stehen, tragen einen deutlichen Ausdruck von Hass gegeneinander in den Ledergesichtern. Manche gebärden sich flott, obwohl sie hoffnungslos und schlappohrig sind. Menschen im Hotel erschien 1929. Letztes Jahr erschien dieser Essayband von Daniel Schreiber, aus dem ich auch gerne noch zwei kurze Stellen lesen möchte. Und zwar aus dem Essay »The Kindness of Strangers«. Ich fuhr trotz meiner Jahresendstimmung an den Vierwaldstätter See. Es kostete mich Überwindung, die Reisevorbereitungen zu treffen, meinen Koffer zu packen und Tim, meinen Nachbarn, zu bitten, meinen Briefkasten zu leeren. Doch vielleicht würde mir der Aufenthalt guttun, dachte ich. Das Hotel mit dem Namen Beau Séjour, das direkt am See liegt, war noch bezaubernder, als ich es mir vorgestellt hatte. Die beiden Besitzer hatten alles getan, um dem Versprechen des Hotelnamens gerecht zu werden. Ihre Großzügigkeit rührte mich. Sie hatten mir ein kleines Büro eingerichtet und mir ein Zimmer mit Blick auf den See und die Berge gegeben. Ich konnte morgens vom Bett aus die Sonne aufgehen sehen. Wenn ich auf dem Balkon saß und rauchte, es war mir, nachdem ich 4 Jahre zuvor wieder damit angefangen hatte, noch immer nicht gelungen aufzuhören, sah ich die großen weißen Dampfer, die über das stille Wasser fuhren, schaute in den sonnentrunkenen Winterhimmel und auf die schneebedeckten Berge, den Pilatus, den Birkenstock, die Rigi und konnte nicht glauben, wie schön die Welt aussehen konnte. Wie außergewöhnlich, wie unvorstellbar schön. Was für ein Trost. Da musste ich auf jeden Fall auch, wo ich das gelesen habe, an dich denken, weil ich weiß, dass du die Berge sehr liebst, Daniela. Und habe gedacht, vielleicht kannst du dich dann doch auch ein bisschen für den Daniel Schreiber erwärmen. Noch eine letzte kurze Stelle. Bald ging es mir etwas besser. Das Wandern spielte dabei sicherlich eine große Rolle. Auch der Daniel Schreiber hat halt vorher erzählt, dass er quasi fast jeden Winter, jeden Dezember unter depressiven Verstimmungen leidet und quasi deswegen sich auch fast nicht aufraffen konnte, eben diese Reise, dieses Aufenthaltsstipendium anzutreten. Genau, und dann bessert sich das dann aber eben im Laufe seines Aufenthalts. Bald ging es mir etwas besser. Das Wandern spielte dabei sicherlich eine große Rolle. Auch der Luxus, ein Zimmer mit Ausblick zu haben, ein Büro, das nur zum Arbeiten da ist und der Umstand, dass ich mich für die Wochen im Hotel um all die täglichen Verrichtungen des Lebens nur begrenzt kümmern musste, trugen dazu bei. Doch den größten Einfluss auf meine Stimmung hatten überraschenderweise die Leute, die im Beau Séjour arbeiteten. Die Besitzer hatten vor allem Bekannte, Freundinnen und Freunde angestellt. Das Leben im Hotel umgab etwas Gemeinschaftliches, etwas Familiäres. Und nach einigen Tagen war mir klar, dass ich fast alle Leute, denen ich dort tagtäglich begegnete, mochte, ohne sagen zu können, warum. Das hatte etwas Idiosynkratisches. Es war ein spontanes Mögen, eine reflexartige Übereinstimmung, die mit dem Wissen einherging, dass man einige Dinge ähnlich sah, bestimmte Koordinatenpunkte in dieser unübersichtlichen Welt teilte, gewisse Sympathien, gewisse Aversionen. solche Spontanbündnisse, wie es die intellektuelle Silvia Bovenschen einmal nannte, sind natürlich nicht wirklich verlässlich, doch sie sind schön. Schön, weil sie so flüchtig sind und manchmal am Anfang von Freundschaften stehen. Die Wahrheit ist, dass auch Beziehungen, die wir zunächst nicht als intim oder eng bezeichnen würden, bedeutsam für uns und unser inneres Gleichgewicht sind. Wir leben nicht nur in einem engen Kreis von Freundinnen und Freunden, von Familienmitgliedern, Partnerinnen und Partnern, sondern bewegen uns auch in viel weiter gefassten sozialen Zirkeln. Diese Netzwerke, wenn man sie denn so nennen möchte, sind häufig unübersichtlich. Doch in der Regel haben sie einen größeren Einfluss auf unseren Alltag, als wir denken.
Soll ich jetzt auch einen Hoteltext lesen?
Wenn du möchtest. Also du könntest auch kurz noch was dazu sagen. Es sind ja eigentlich so zwei ganz unterschiedliche Arten von zwischenmenschlichen Begegnungen in Hotels beschrieben worden. Bei Vicky Baum und bei Daniel Schreiber. Und konntest du damit was anfangen? Oder was würdest du sagen, ist mehr vielleicht zutreffend auf? Oder hat beides seine Berechtigung? Also mir ist beides sehr nah irgendwie, aber es ist doch gegensätzlich.
Ja, es trifft sicher beides auf seine Weise zu. Und beides stimmt natürlich nicht nur für Hotelsituationen. Also ich würde das, was Daniel Schreiber da zuletzt formuliert hat, ausweiten. Also ich würde gar nicht denken, dass die Familie und die intimen Beziehungen den Hauptresonanzraum ausmachen, sondern gerade die anderen. Und dass es gerade darauf ankommt, eine Zugewandtheit oder ein Aufeinanderhören im Allgemeinen zu haben. Weil das Intime, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber das Intime, das ist das ist irgendwie zu nah. wie soll ich sagen? Also das ist unfrei in einer gewissen Weise. Also vielleicht so gesagt, dass das Intime ist unfrei. Daran ist man gebunden. Die Zugewandtheit außerhalb der Familie, die könnte eine freie sein und deswegen eine anders notwendige als die in der Familie oder in den Arbeitszusammenhängen.
Ja, voll. Und gleichzeitig finde ich es eben auch sehr erschreckend, dass dieses Konzept halt bei Vicky Baum so gar nicht auftaucht und es vielleicht auch ein bisschen durchaus auch ein Bild für die Zeit, also ne, irgendwie in der Weimarer Republik entstanden, das Buch, in vielleicht, ja, einfach in so einer bestimmten Phase, in der Zwischenmenschliches in allen Milieus, aber doch in vielen Milieus zu etwas sehr konkurrenzhaftem oder sehr, sehr oder erkaltendem geworden ist. So, also ich denke schon, dass dieses Buch das auch ein bisschen spiegelt, als nicht nur einen allgemeinmenschlichen Zustand, sondern auch als eine bestimmte Entwicklung, die eben zu der Zeit sehr, sehr vorherrschend war in manchen Bereichen.
Ja, es ist dann die Theorie von der Entfremdung gab, fiel das aber trotzdem in eine Zeit, wo das Leben im Hotel auch mit einem großen Versprechen einherging. Also ich zum Beispiel, als ich aufwuchs, ich fand es unendlich faszinierend, dass Sartre und Beauvoir ihr Leben lang im Hotel miteinander gewohnt haben. Oder auch, wenn man an das Chelsea Hotel in New York denkt, also das Hotel als die eigentliche Wohnstadt. Und eben genau auch vor dem Hintergrund, was Schreiber anspricht, dass man eben bestimmter Tätigkeiten enthoben ist. Und diese Arbeit, diese Hausarbeit nicht verrichten muss und dadurch natürlich ganz andere Freiräume wiederum hat, wenn man sich das leisten kann. Ich habe mich immer gefragt, wie konnten die sich das leisten?
Das ist auch eine wichtige Frage, glaube ich.
Ich weiß
die hatten
nicht.
Geld, die waren adlig zum Beispiel. Simone de Beauvoir war zum Beispiel, glaube ich, aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie.
Ja, da sind wir dann gleich wieder bei Virginia Woolf, die ja eigentlich erst später kommt. Aber Paris ist ein Anknüpfungspunkt. Da mache ich gleich mal weiter. Eine ganz andere Art Hotelsituation. Das ist ein Buch von Hélène Cixous. Meine Omer ist tot. Und es behandelt das Sterben ihrer Mutter, die 103 Jahre alt ist zu dem Zeitpunkt. Und eben ja, über ein Jahrhundert ermessen hat, in Osnabrück aufgewachsen ist, dann in Algerien gelebt hat, nach Paris kam. Und obwohl es überhaupt nicht als Hebamme ihr Lebtag gearbeitet hat, Eva Cixous, und dann eben in ihrer Sterbezeit unvermittelt anfing, Englisch zu sprechen. Das Buch ist sehr formal, sehr, also mich interessiert es auch formal ungemein. Es ist eigentlich essayistisch. Es ist ein Memoir, aber es hat auch eben dramatischen Charakter. Es hat sehr verdichteten Charakter. Und ich lese jetzt hier eine Passage, in der eben auch das Dramatische vorkommt. Das zweite Mal, dass sie nicht gestorben ist, das war am 22. April 2012. Eine wunderbare Nacht, denke ich, im April 2013. Sie redete ununterbrochen, ich schrieb alles mit, wir wachten. Ich war von mystischem Staunen bewegt, ich lachte. Das also war er, der Event. Meine Mutter ist wachsam, sieht vor, folgt der Unsichtbaren mit den Augen, erfindet das eschatologische Fernsehen, weiß, was sie nicht weiß, wehrt das Unabsehbare ab, darin besteht ihre Hauptsorge. Vor allen Dingen will sie beim Akt für einen Darsteller allein nicht allein sein. Sie geht Montaigne entschieden gegen den Strich, ein besinnlicher und einsamer Tod, ganz mein, in mir selbst gesammelt, nur das nicht. Sterben, aber nicht ohne dir meinen Tod zu leben zu geben. Um Mitternacht ruft sie mich. Willst du Pipi machen? Das ist hier nicht die Frage. Ich glaube, ich sterbe. Was muss ich tun? Du kommst schauen, ob ich da bin. Ich habe Angst, ich sterbe und du bist nicht da. Ich spüre, dass die Stunde gekommen ist. Du lachst, aber ich lach nicht. Was schreibst du? Wir sind auf Extremreportage. Wenn ich tot bin, wirst du nichts hören können und nichts verstehen. Ich will den Augenblick hören, den man nicht hört und verstehen. Wenn die Stunde schlägt, dann schlägt sie. Wenn ich sterben gehe, wirst du weinen. Du schaust von Zeit zu Zeit, ob ich noch da bin. Aber in der Zwischenzeit verlässt du mich nicht. Es tut mir leid, dass ich gehe, aber ich kann nicht lang bleiben. Was ist zu tun? Wenn die Stunde schlägt, dann schlägt sie. Du wirst mich entschuldigen. Nicht jetzt. Es ist dumm. Was? Mein sterblicher Zustand. Mit einem Schlag werde ich nicht mehr da sein, noch ein oder zwei Tage. Ich werde da sein oder nicht mehr da sein. Ich muss dir noch Umstände machen. Hast du eine Freundin? Kannst du damit rechnen? Das ist dumm. Was willst du tun? Vielleicht werde ich diese Nacht für immer einschlafen. Was machst du morgen? Ich sehe den Ophthalmologen. Nachher bleibe ich bei dir. Was für Nachrichten? Die Wahlen. Hoffentlich nicht der widerliche kleine Kerl. Man schläft ein, vielleicht wacht man nicht auf. Ich hoffe, ich werde morgen noch da sein. Du bringst mich zum Weinen. Man kann nie wissen. Du warst immer ein gutes, kleines Mädchen zu mir. Vielleicht werde ich morgen früh nicht aufwachen. Wenn er gewählt worden ist, sagst du es mir. Wir werden sehen, wo schläfst du? Man weiß nicht, was passiert. Ob es morgen ist oder heute oder wann, wird Pierre da sein? Jedenfalls bin ich nicht einverstanden mit Montaigne. Wenn ich Glück habe, werde ich da sein, um dich zu trösten. Kraul mir den Kopf. Beim Aufwachen verkündet sie mir, ich bin tot. Ich sage, du bist nicht tot. Du bist eine ganz schön lebendige Tote. Ich bin am Ende, ich bin halbtot. Die andere Hälfte kriegen wir wieder. Wir werden sehen. Zum ersten Mal erwacht sie zum Tod. Sie gibt nicht auf. Sie gibt nichts auf. Sie will alles, auf beiden Seiten. Es war schrecklich. Du hast dich gut geschlagen. Es war nicht leicht, das versichere ich dir. Du lachst, aber ich, du kaust. Mehr Brioche, Konfitüre, nein? Anti-Albtraum-Konfitüre. Plötzlich kommt mir die Idee, dass in dieser so milde, glorreichen Nacht des 22. April 2012, die ich in der Folge als wunderbaren Moment der Vorbereitung für den letzten Akt betrachten werde, als Entwurf, als eine Übung, die meine Mutter mich machen ließ, als wäre ich ihr Feuersoldat und sie, in Wartestellung, die Königin der Feuerwehr, wo, ihrer Unsicherheit folgend, ich nicht all meine Kräfte eingesetzt, nur ein halbes Entsetzen empfunden hatte, dass in dieser Nacht meine Mutter wirklich die Unsichtbare hatte eintreten sehen. Vielleicht hatte Tod ihren Feldzug begonnen, vielleicht hatte sie uns wirklich unser Los zugewiesen und wir standen unter ihrer Macht oder ihrem seltsamen fremden Wohlwollen. Vielleicht logierten wir in ihrem Hotel. In der Folge haben wir dann in einer anderen Existenz gelebt. Von einem ungeahnten Mitleiden in ausgezehrter, heruntergekommener Bewährung bewahrt, die uns alle Zeit ließ, die wir brauchten, uns zu zersetzen, uns bis über das Bedauern wegzuführen, bis zum Versiegen des Verlangens, bis zum Verlöschen jeder Lust, einer nach der anderen, bis hin zum kleinsten Bedürfnis, um uns zu Weisheit und Einverständnis zu bringen und uns bis dahin zu drängen, wo das Verlangen nicht mehr verlangt. Bis man verlangt, nicht mehr nach Verlangen zu verlangen. Kein Verb mehr, nur noch das gleichgültige Drängen, sich hinzugeben, aufzugeben. Meine Mutter wird dieses Ziel to bed nennen, ins Bett. Was mich an dieser Passage auch sehr interessiert, ist die Frage nach der Zeitlichkeit. Also wir werden später auch noch eigene Gedichte lesen und das ist etwas, also die Sterblichkeit eigentlich und die Art, wie Zeit verstanden wird, etwas, das mich sehr beschäftigt. Ich habe noch mitgebracht eine ganz andere Art Text, die aber auch eine Form der Rede, der Anrede ist, nämlich ein Psalm. Und da ist, also ich finde, es gibt eine Verwandtschaft zwischen Sprechen in Gedichten und Sprechen in Gebeten oder auch Sprechen in Zaubersprüchen. Aber was sind eigentlich Gebete? Und dieses Gebet, das hat mich sehr beeindruckt, Psalm 74 in der Übersetzung von Martin Buber. Eine Eingebungsweise Asafs. Warum, Gott, verabscheust du in die Dauer? Raucht dein Zorn wieder die Schafe deiner Weide? Gedenke deiner Gemeinde, die du ureinst erwarbst, erkauftest als Stab deines Eigens, dieses Zionbergs, darauf du einwohntest. Hebe deine Tritte zu den Verheerungen, die dauern. Alles misshandelt, hat der Feind im Geheiligten. Deine Bedränger brüllten auf, drin an deiner Gegenwartsstadt, setzten ihre Zeichen als Zeichen. Zu kennen war's, wie wo einer ausholt nach oben im Baumgeflecht mit Äxten, und nun, sein Schnitzwerk mit Sammen, sie haben's mit Barte und Beilen zerhackt. In Feuer steckten sie die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, ihre Brut mit Sammen, sie verbrannten alle Begegnungsstätten der Gottheit im Land. Zeichen uns sehen wir nicht, es gibt keinen Künder mehr. Nicht ist einer mit uns, der kennte, bis wann. Bis wann, Gott, darf der Bedränger höhnen? Darf der Feind deinen Namen schmähen in die Dauer? Warum ziehst du zurück deine Hand, deine Rechte hervor aus dem Busen Beends? Ist doch Gott mein König von ureinst her, der Befreiungen wirkt im Innern des Erdlands. Du zerklobest mit deiner Macht das Meer. Du zerbrachst Drachenhäupter überm Wasser. Du zerstücktest die Häupter des Lindwurms. Du gabst ihn als Fraß dem Wüstenspukvolk. Du erspaltetest Quell und Bachtal. Du vertrocknetest urständige Ströme. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Du festetest Geleucht und Sonne. Du errichtest alle Schranken des Erdlands, Sommer und Wintern. Du bildetest sie. Gedenke dies, der Feind höhnt dich. Nicht dich, Volk, schmähen deinen Namen. Nimmer gib dem Wildlebenden die Seele deiner Turtel. Das Leben deiner Gebeugten nimmer vergiss es in die Dauer. Blick auf den Bund. Denn gefüllt haben sich die finstern Plätze des Erdlands mit Triften der Unbill. Nimmer möge sich abkehren müssen der Geduckte beschimpft, der Gebeugte, der Dürftige. Sollen deinen Namen preisen. Steh auf, Gott. Streite deinen Streit. Gedenke deiner Verhöhnung durch den Nichtigen all den Tag. Vergiss nimmer die Stimme deiner Bedränger, das Toben der gegen dich Aufständischen, das stetig hinansteigt. Es ist so merkwürdig. Steh auf, Gott, streite deinen Streit. Da sind wir einerseits bei der Wut, aber auch eben, wer ist dieser Gott, der angerufen werden muss, dass er überhaupt etwas tut? Also wo kommt seine Macht her und warum ist er nicht da? Und wieso wende ich mich an ihn, wenn er nicht mal seinen eigenen Streit streiten kann? Sozusagen, wenn er noch vom Psalmisten aufgefordert werden muss. Und also diese Sprechhaltung, das war mir einfach so gar nicht geläufig, dass das eigentlich von ureinst der Ton des Gebets ist. So.
Und also es ist ja fast ein Fluchen im Sinne von Beschimpfen schon fast. warum tust du nichts? Und ist das denn, also das ist ja jetzt die Übersetzung von Martin Buber, ist es so, dass die sagen auch von Luther oder so, kommt es da auch so fluchend rüber?
Bei Luther ist alles etwas abgeschwächt. Also ich habe jetzt für diesen Psalm die Luther-Übersetzung gar nicht mitgebracht. Aber eben eine Sache, die ich in verschiedenen Texten der ich nachgespürt habe, ist eben das Zeitverständnis, das verschiedene Zeitverständnis von Buber und Luther. Hier, also gleich der Beginn, warum, Gott, verabscheust du in die Dauer? Und diese Dauer, das ist sozusagen bei Buber, das ist die göttliche Zeit. Das ist die Zeit jenseits des Menschen, wo Luther immer nur mit Zeit übersetzt oder Ewigkeit. Und Buber fasst das eben viel, viel triftiger, viel, viel genauer. Also wenn man hier, das habe ich zum Vergleich mal mitgebracht, das ist ein Psalm, auf den auch eine Stelle in meinen Gedichten direkt antwortet. Das ist Psalm 136. Und das hat so einen Refrain. Danket ihm, denn er ist gütig, denn in Weltzeit währt seine Huld. Danket dem Gotte der Götter, denn in Weltzeit währt seine Huld. Danket dem Herrn der Herren, denn in Weltzeit währt seine Huld. Und bei Luther heißt es, danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Und dieses ewiglich ist so etwas Naivierendes. Das macht den Gott so klein. Wie soll ich sagen? Also für Buber ist es völlig klar, Gott, und also in den Übersetzungen, auch in dem, was ich eben gelesen hatte, dieser Streit des Psalmisten. Gott ist das andere, das nicht zu verstehende, das, was jenseits der Weltzeit liegt, das, was mit menschlichen Mitteln nicht zu ergreifen ist. Und dass der Mensch lebt in der Frist, nicht in der Dauer. Wo bei Kochelet zum Beispiel Luther übersetzt, es ist eine Zeit für das Lieben oder es gibt für alles eine Zeit, ist es ganz klar bei Buber eine Frist. Es gibt eine Frist fürs Lieben. Und dieser Gedanke, der ist so unmittelbar einleuchtend, dass eben die Zeit ist nicht die Zeit, es ist nur das Menschliche und diese Frist, und da schließen wir vielleicht wieder ans Hotel an, weil das Hotel ja auch eine Frist hat. Und das ist der Trost sozusagen. Der Trost liegt in der Frist, das und nicht in der Ewigkeit, sondern darin, dass eben ja wir nur im Irdischen sind und dem gegenüber ja sozusagen eine Dankbarkeit da ist, also auf meiner Seite jedenfalls. Und das Wunder des Unverständlichen, das ist sozusagen ein göttliches Geschenk auch, so gesehen. Jetzt habe ich aber lange genug.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wir machen ja vielleicht auch eine kleine Pause, nicht jetzt sofort, aber vielleicht so in so 10 Minuten oder so.
Meinst du?
Oder wollen wir keine Pause machen? Ich dachte, wir machen eine Pause.
Nee? Ich glaube nicht.
Ach so, na gut. muss auch nicht sein. Ich habe halt gedacht, dass ich vor der Pause jetzt vielleicht noch Nee, ich kann mich nur nicht so schnell umstellen. Das ist, hatte jetzt gar nicht die tiefere Bedeutung. Noch mit drei ganz kurzen Gedichten auf das Zeitthema reagiere. Das erste ist von Paula Ludwig. Sie wurde 1900 geboren und starb 1974. Am erweiterten Strande des Meeres blieb ich zurück, klagend über die Flut, die das Meer mir brachte und unerbittlich wieder zurücknahm. Aber vielleicht ist es nur dies, dass ein Leben nicht ausreicht, abzuwarten, bis sie zurückkommt. Ja, also ich liebe dieses Gedicht irgendwie deswegen, weil, also es behauptet halt, dass ein Leben nicht ausreicht, um darauf zu warten, dass das Wasser wieder zurückkommt. Und das ist natürlich gleichzeitig Quatsch und schlau auf einmal. Und ich denke, es zeigt auch so ein bisschen, also da drin ist eben dieser Gedanke, den du gerade entfaltet hast, schon auch, ne? Dass man sozusagen sich bewusst ist darüber, dass das eigene Leben endlich ist und dass es extrem viele Dinge gibt, die man nicht erleben wird, sozusagen. Nee, das meine ich wirklich sehr ernst. Und Vergänglichkeit, Herbst gehört ja auch zusammen. Dritte des Herbstes. Du lieber Herbst, das Laub, noch heiß vom Sommer und leuchtet feurig. Dann im Wind die feinen, knöchernen Tritte, Zweig auf, Zweig ab. Das ist von Marie-Louise Kaschnitz. Die hat fast genau die gleichen Lebensdaten, ist ein Jahr später geboren, wie Paula Ludwig. Und noch ein Gedicht von Merit Oppenheim, 1913 bis 1985. Herbst. Der Vogel platzt geräuschlos und aus seinem Bauch steigt ein Springbrunnen braungoldener Federn. Die Pilze lösen sich vom Boden und schweben, von der warmen Luft getragen, bis an die Wolken. In den Wolken lachen die Hexen mit ihren Fasanenaugen, mit ihren Pfauenwimpern, mit ihren weißen Haaren, mit ihren steinernen Brüsten. Ja, wo man auch wieder dieses, vielleicht nicht das Thema Wut, aber es hat auf jeden Fall auch so etwas Gewalttätiges, dieses Gedicht, finde ich. Das letzte. Wo einerseits man sich, also man hat einerseits dieses schöne Bild von einem Vogel, der sich aufplustert, um sich eben vor der Kälte zu schützen. Und das geht dann so über in das Bild des herabfallenden Laubes. Also das irgendwie geht so zusammen. Und dann werden plötzlich die herabfallenden bunten Blätter so zu so Federn, die runterfallen. Und die müssten ja aber dann vorher irgendwie, also die fallen ja nicht eben einfach so aus dem Vogel, sondern wie die Blätter vom Baum, sondern da, genau, da gibt es dann halt sozusagen so eine verborgene, kleine, gewalttätige Stelle. ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr weggeführt eigentlich von deinem Thema, weil ich finde, das müssen wir schon auch noch ein bisschen vertiefen. Nämlich diesen Zusammenhang zwischen Zeitlichkeit und Unverständlichkeit, den du angesprochen hast. Und natürlich auch, mir fällt jetzt kein weniger pathetisches Wort ein, irgendwie Gnade oder so, die sozusagen das Geschenk auch vielleicht nicht ewig leben zu müssen und nicht alles verstehen zu müssen.
Ja, das mit dem Verstehen, das, ich habe mich das oft gefragt, was das überhaupt ist. Also, wenn man kann, also man, letztendlich kann man das ja nicht überprüfen. Klar gibt es Fakten und Wissenschaft, aber auch da meint man ja letztlich vielleicht nur, dass man sich auf was verständigt hätte. Und und auch man selber ist sich ja weitgehend fremd. Und das hat ja auch etwas mit der Merkwürdigkeit der Zeit zu tun, dass man irgendwie gleichzeitig ist. Also die Realität besteht aus vielen Gleichzeitigkeiten und man selber besteht aus vielen Gleichzeitigkeiten im Erleben und Erfahrung, Erinnerung, Wissen, alles Gefühle, alles wirbelt so in einem herum und man konzentriert sich vielleicht auf das eine an oder andere und die Körperlichkeit selbst ist ja auch da mit ihren Vielfältigkeiten. Und mir erscheint es oft so, als ob das Unverständliche, also das Unverständliche sein lassen zu können, dass das irgendwie so eine ideale Form der Verständigung wäre, sozusagen. Also dass sich es nicht verstehen muss, oder vielleicht eben gar nicht verstehen kann, auch andere nicht verstehen kann, auch mich selbst nicht verstehen kann, aber dass das gar nicht, dass das gar nicht schlimm ist, sondern man ja trotzdem, also dass es darum geht, gut miteinander auszukommen, ob man sich jetzt versteht oder nicht und was bedeutet es denn, sich überhaupt zu verstehen? Das kann ja nicht Grundlage dessen sein, dass man zusammen auf dieser Welt lebt. Und das andere, dass es vielleicht nur irgendwie ja eine Merkwürdigkeit der Sprache.
Im Grunde, weil ja das Problematische ist nicht das Nicht-Verstehen, sondern das Missverstehen. Also quasi das Füllen mit Bedeutung. Denn Missverstehen ist ja eigentlich das Füllen einer Sache mit einer Bedeutung, die nicht zutreffend ist oder die nicht konstruktiv ist, die nicht funktioniert, die nicht zur Berührung führt, die nicht zu Zusammenklang führt, sondern einfach ja in die falsche Richtung führt. Und ich glaube, so würde ich es jetzt vielleicht auch wenden mir erlauben. Und ich finde, dass eben dieses eine Zitat von Rebecca Solnit, das ich auch dass wir für die Ankündigung benutzt haben, dass das eben auch in diese Richtung geht. Also dass sozusagen das stammt aus einem Essay, den sie geschrieben hat über Virginia Woolf, die ich selber auch sehr, sehr, sehr schätze, obwohl sie keine Gedichte geschrieben hat, zumindest keine, die ich kenne. Hat sie Gedichte geschrieben?
Ich kenne auch keine.
Da geht es halt, also ich mag das jetzt gar nicht alles lesen, weil wir wollen ja gerne auch noch was von uns selber lesen. Da schreibt, also die Solnit schreibt über Woolf, Wolfs Satz, Zitat Wolf, die Zukunft ist dunkel, was wohl das Beste ist, was die Zukunft sein kann, schreibt Solnit, ein bemerkenswerter Satz, denn er postuliert, dass das Unbekannte nicht durch irrige Vorhersagen oder die Projektion finsterer politischer oder ideologischer Narrative in Bekanntes umgewandelt werden muss. Er preist die Dunkelheit und akzeptiert die Ungewissheit, wie der Relativierung wohl zu entnehmen ist, selbst hinsichtlich der eigenen Aussage. Ne? Also die Zukunft ist dunkel, was wohl das Beste ist, was die Zukunft sein kann. Und es ist genau das, dass sozusagen nicht nur das Verstehen oder die Verständlichkeit dass das nicht diese rein positive Kraft ist, sozusagen, als welche sie dargestellt wird, sondern dass sozusagen dieser Gestus des Verstehens oder dieser Impuls, verstehen zu wollen, Unheil anrichten kann.
Soll ich jetzt mal den O-Ton einspielen?
Ja.
If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him if Napoleon, would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if Napoleon, if I told him? If I told him if Napoleon, if Napoleon, if I told him. If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Now, not now, and now. Now, exactly as kings. Feeling full for it. Exactitude as kings. So to beseech you as full as for it. Exactly or as kings. Shutters shut and open, so do queens. Shutters shut and shutters, and so shutters shut and shutters, and so shutters, and so shutters shut, and so shutters shut, and shutters, and so shutters shut, and also, and so, and also. Exact resemblance to exact resemblance, the exact resemblance, as exact as a resemblance. Exactly as resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so, because. Now actively repeat it all, now actively repeat it all, now actively repeat it all. Have, hold, and hear actively repeat it all. I judge, as a resemblance to him. Who comes first? Napoleon the first. Who comes to? Coming to. Who goes there? As they go, they share. Who shares all? All is as all, as yet or as yet. Now to date, now and date and the date. Who came first? Napoleon at first. Who came first? Napoleon the first. Who came first? Napoleon first. Presently. Exactly do they do. First exactly. Exactly do they do too. First exactly. And first exactly. Exactly do they do. And first exactly and exactly. And do they do. At first exactly and first exactly and do they do. The first exactly. And do they do the first exactly, at first exactly, first as exactly, at first as exactly, presently, as presently. He, and he, and as he. He is, and as he is, and as he is, and he is. He is, and as he, and he, and as he is, and he. And he, and he, and he. Can curls rob, can curls quote quotable, as presently, as exactitude, as trains, has trains, has trains, as trains, as trains presently, proportions as presently, father and father, was the king or room, father and whether, was there, what was there, whether and in there, as even say so, one I land, two I land, three the land, three the land, three the land, two I land, one I land, two I land, as a so, they cannot, a note, they cannot, afloat, they cannot, they dote, they cannot, they as denote, miracles play fairly well, a well, as, or as presently. Let me recite what history teaches.
Ich habe, das war irgendwie im Jahr vor meinem Abitur oder so, ein Buch geschenkt bekommen mit lauter Originalstimmen, historischen Dichterstimmen. Und da war dieser O-Ton drauf von Gertrude Stein. Das Gedicht entstand 1923. Und das hat mich total umgehauen. Und es ist einer der Texte oder Stimmen, die mich am eindrücklichsten geprägt haben und eben genau auf dieser Schneide der Verständlichkeit oder der Unverständlichkeit. Und sie ist ja eine Zeitgenossin von Wolf und vielleicht macht sie sogar das Gleiche, aber sie kommt aus der entgegengesetzten Richtung. Und es ist zugleich völlig abstrakt und völlig gegenständlich. Also wie der Titel schon sagt, If I Told Him, A Complete Portrait of Picasso. Es ist ein Porträt. Wahrscheinlich hätte sie es nach Guernica anders geschrieben und hätte nicht mehr Napoleon reingebracht. Aber trotzdem, so, wie es eben von der Wörtlichkeit in die Musikalität, in die Unverständlichkeit und dann wieder in die Verständlichkeit changiert und auch in der Zeitlichkeit, einfach in den kleinen Variationen, dass sie etwas immer wieder wiederholt und dann eben aber doch nicht wiederholt, sondern in der Variation eine neue Bedeutung entsteht, natürlich im eigenen Kopf und auch immer wieder neu. Und sie aber gleichzeitig auch vom Erzählen spricht und vom Sprechen und dann am Ende: Let me recite you what history teaches. History teaches. So diese Leerstelle, das und das dann zu wechseln, und damit ist alles gesagt. So, natürlich ist damit nicht alles gesagt, aber dann wiederum doch. So, dass letztlich man es mit sich selbst ausmachen muss oder mit Gott, wer auch immer die Ansprechstelle in einem selbst vielleicht ist. Und ich komme immer wieder darauf zurück, also auf diesen Text.
Ja, das ist ja auch irgendwie was Wunderschönes eigentlich, dass du den schon als Schülerin bekommen hast und dass er dich wirklich so begleitet und dir immer noch so viel zu sagen hat. Also oft ist es ja auch so, dass sich das wandelt einfach, dass vielleicht Texte auch fertig gelesen sind. Vielleicht sind das eher so die Verständlicheren oder so. Könnte ja sein. Mm. Ja, magst du vielleicht noch einen Text von dir lesen? Oder soll ich dich ablösen? Oder? Nö, du hast ja eigentlich gerade nur ein bisschen geredet.
Na gut, also wenn ich jetzt mit meinen eigenen Texten weitermache, dann beginne ich mit dem, der eben die Buber und Luther aufgreift. Hab zum Ebenstrauß aufgeholt. Kohlblättchen, saumselige Adern, Ungelenk gegen dich. Unter schrecklichen, tapsigen Schatten. Geduld. Kaum an der Flanke der Hand und schmeichelt vor Beschaffenheit. Fiebernd, dies Ruhen in sich, dass ich noch glaube mit Augen. Wo Regen wird, kein glimpfliches ewiglich, zu grob meine Sprache tilgt. Auch trinke ich wenig und hege mein heimliches Aufgetansein aus der Fragezeit, die ein artiger Eifer verbraucht. Blank stehen die Himmel von Zeit. Doch die Rispen im Zimmer sind nicht Erfindung, kommen im Koffer vom Schilfmeer her. Fittiche, unter die du mich schüttelst, du unter niemandes Huld, das bestritten ich sei in die Dauer, dass du mich sicherst in deine Frist. Ja, die Berge, wenn man hineingeht. Zuerst unter Ahorn, älter noch, älter, und steigt zum gefältelten Hochwald, zur Aufsässigkeit, bis zur Tropfenform, zuerst ohne Zorn, und bestellt mich in ein Verhältnis. Zuerst unter Riesen mit ihren moosschuppig-milchigen Flechtenwämsern. Warum bist du hier? Die Maske bestimmt zu verlieren, ein Ritterspiel. Ohne Entkommen, empor, ohne Seele zuerst, oder hab es nicht besser gewusst. Von der Hand her, aus Hege zuerst, aus Empfindlichkeit. Schäumende Schneegloriole weidete auf, darüber vergossen das Heiliggeistwasser, so brütig, so räum ich dich aus.
Dann lese ich jetzt mal drei Gedichte aus dem Zyklus Whatever, sagen die Mütter. Nina Simone. Ach ja, genau. Das ist jetzt hier Frühling. Also dieser Zyklus ist Frühling. Den Rest, den ich ausgesucht habe, also für gleich, das ist Herbst. Aber das ist jetzt gerade nochmal Frühling, weil das musste jetzt noch sein. Nina Simone. Und die Tauben mit ihren tiefen Stimmen sind Freundinnen, kommen geflogen, setzen sich nieder auf meinen Fuß. Nichts kann die Dinge so leichthin verbinden wie meine Nächte mit Schlaf, ohne Schlaf, halt oder wolkenlos, klar. Sie verbinden zwei Tage, die nichts miteinander zu tun haben wollen. Ich träume in ihnen peinlich die Mütter. Aufwachen schindet. Immer bleibt etwas hängen am Schlummer wie Schorf an einem Pflaster und ich liege noch da, in mir ein Hunger oder ein Aufruhr oder ein Sprössling. Wenn er sich umdrehen will, muss er mich treten. Die Blätter rumoren in ihren Trieben, ergeben neue Realitäten täglich. Der Frühling ist hart und erschöpfend für Bäume. Thomas Drawkowicz. Es war eine Mutter mit warmen Küssen, um die ich kreiste, als ich klein war. Als die Tauben endlos das Haus umkreisten, als wären sie die Ringe des Saturn, Planet des Unglücks. Sie turtelten Blut in den Schuh und trafen sich zu zweit allein gegen Abend, waren fruchtbar, mehrten sich, scheiterten fein wie die Mütter. Lauschten sie dem Befund der Schienen, ob ein Zug vorbeifährt. Geritten hin, oh weh. Niemand küsste sie. Niemand war ihnen gut, genug. Lichterloh enthüllte die Trauerbuche ihre Haare, ihre Farbe Bordeaux. Carly Simon. Es ist die Angst vor der Jahreszeit, ihrer Macht zu verstreichen, an ihr zu scheitern, die die Hände der Mütter zu Fäusten ballt. Vergeblich. Wir wissen nicht, was kommen wird. Sind zwei sich umarmende Körper eine Verbindung? Sind sie eine Faust? Ich mache das Licht an, lösche es aus. Nichts vermengt sich. Letztendlich stimmt es froh zu wachsen, stimmt es ungläubig gegenüber dem Winter. Gilt mein Dank dieser Ameisenstraße, ich verehr ihren stillen Verkehr. Wir sind Teil des völlerischen Treibens von innen nach außen. Unserer Wut ist eine Grenze gesetzt, die wir täglich befahren mit grausen Worten.
Nach Eden. Aus einer Beunruhigung, einer Bewegung aus Weite, Raum, davon her eine spricht. Ihre Gesichter, konturieren Sie mich? Lasst mich von vorn beginnen, von einer Frist, Eva, die erste, Eva, die ist, die zweite, die vom Knochen geborene, von Gottes Hauch, die zweite, die spricht, die erste, die weiß, dass sie stirbt. Eva ernst nehmen, in ihrer Neugier und ihrem Erkenntnishunger, im Urteilsvermögen, in ihrer Lust, am Essen, am Teilen, ihrer Verantwortung. Eva, die wusste, was sie tat, als sie aß. Gott hatte es ihr gesagt. Die Schlange hatte es ihr gesagt. Eva entscheidet sich für Erkenntnis und Lust, für Mut. Die Konsequenzen nimmt sie in Kauf. Nehme ich Eva ernst, ist die Vertreibung aus dem Paradies nicht Rauswurf, sondern Auszug, der Ausgang des Menschen in die Zeit, in Sterblichkeit. Aber Sterben, was ist das? Frist, was ist das? Eine Zeile, Atemzug lang. Nehme ich an, dichten heißt strukturieren, heißt setzen von Zeit, verdichtete, komponierte Frist. Und zu gebären, zu wissen von wehen, vom Weh, soll Strafe sein? Nein, da sage ich nein. Die Ordnung des Gartens geht fehl. Ein Garten scheidet in Kraut und Unkraut, Nutzpflanze und Zierpflanze, Nützling und Schädling. Vom Garten ist es nicht weit zur Plantage, mit ihrer Sklavinnenarbeit, Ausbeutung, Raub. Für und gegen wen will Garten Eden sein? Paradies, das sich herüberliest von Avestisch, Pairi, Daesa, Einhegung, um Wald. Von Eva her denken, zieht daraus aus, setzt dem eine Frist für Apfel und Ei, Wasser, Stein. Geschichte, Geschichte unkündbar, ein Menschenwerk. Geht so ein Gedanke? Ihr Reich über dem Mondschatten, Ma, über der Mole, die Schwemmland war, Schwemmland sein wird. Wo zogen die Mönche die Möwen hin? Ah ja, zu den erschlagenen Hähnchen, dir in die Brust. Keine Hölderlin-Landschaft. Eine zog aus, eine hatte das für, hat vom Fürchten genug. Von Schiffen spricht die Schrift nicht. Bitte, birgt, geht so ein Gedanke. Nimm ein Wirbeltier an, glaubst du es dann? Glaubst dem Gang deiner Gedanken? Menschenwerk, der den Stein selbst entzündet, wie Weiland, Müll. So aber wurde Seekrankheit noch vor den Schiffen erfunden. Sie verwächst mit dem Skelett. Und bei den Zweifel, den Wirbellosen, Atmen wird nicht dasselbe sein. Ihr Atmen aus Erdwassern, lohe, leicht und freigelassen, die himmlischen, vom Abgrund nämlich.
Okay, dann geht's so langsam ein bisschen in Richtung Wut. Ich lese die ersten drei Texte aus dem Zyklus Zinken. Ich aber sage, meine Fäuste sind Perlen vor die Säue. In unseren Träumen hasten wir durch Wälder voller einäugiger Bäume. Kaum glauben wir uns entkommen, steht da wieder unter den Giganten einer, richtet sein Astloch auf uns. Es gibt kein Entkommen aus den Kreisen der Zeiten. Wir sollen bezeugen die Silvesternacht, Fluch des Übergangs. Wir sollen willens sein, zu essen, uns fortzupflanzen, die Brut zu pflegen, die Flügel um sie zu legen, ihr Gewicht zu spüren, was in unseren Adern fließt, was wir weiterschenkten. Wir. Als könnte ich für andere sprechen. Pflanzen, Kinder, Uhren stehen still, mehr weiß ich nicht als Nicht-Theologin. Kinder wünschten sich, ihre Eltern würden auseinandergehen. Kinder wünschten sich, ihre Eltern würden sich noch lieben. Kinder wünschten sich, ihre Eltern würden sie unter die Fittiche nehmen. Kinder wünschten sich, Flügge zu werden. Ich wünsche mir drei Wünsche. Ich übertrete eine Schwelle und das Tor schließt sich hinter mir, nicht vor mir. Ein Pan, der seine Flöte aus den winzigen Knochen ungewollter Töchter bläst, bedient es. Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Amen. Das ist die Schale, die ich nicht knacken kann, ohne Eizahn. Es gibt kein Entkommen aus der weltlichen Hülle, dem Biss in die Brust. Es gibt kein Entkommen aus dem eigenen Zimmer, der Stadt der Frauen, dem wahren Transport entlang zahlreicher Milchstraßen. Ich lehne das ab. Nicht erwachsen zu werden in dem Sinn, in dem man es mir aufzuerlegen versuchte, war ein allzu erreichbares Ziel. Am Ende verfehlte ich es und schwoll an. Nahm jene Schonhaltung ein, der eine geistige Schonhaltung auf dem Fuß folgt. Das Bedürfnis zu beten. Ich lehne das ab. Wie kann ich der Welt etwas Schönes geben? Ja, ich merke gerade, wahrscheinlich deprimieren wir die Leute ein bisschen, oder? So wahrscheinlich wirkt das jetzt alles so mega traurig. Ich weiß noch, ich weiß es nicht, vielleicht ja auch nicht, aber wo wir letzte Woche in Frankfurt unsere erste gemeinsame, also beziehungsweise zusammen gelesen haben an dem Cookbooks Verlagabend und ich da das erste Mal hier aus dem Buch direkt gelesen habe, da war es eigentlich insgesamt auch ziemlich lustig. Also es war auf jeden Fall auch, es durfte auch gelacht werden und also bin ich nochmal daran erinnert worden, wie unterschiedlich Texte halt auch wirken. Also sowohl meine eigenen Texte wirken auf mich manchmal lustig und manchmal sehr traurig, als auch bei Texten anderer Menschen. Also je nach Stimmung oder je nachdem, irgendwie was für eine Atmosphäre drumherum erzeugt wird, kann es eben beides sein. Also es kann in beide Richtungen ausschlagen. Und ich glaube halt, das Thema Zeitlichkeit und vielleicht sogar auch das Thema Unverständlichkeit hat schon etwas Schweres, was die Stimmung drücken kann, oder?
Nö.
Nee?
Gar nicht.
Cool. Ich mache mir nur immer zu viel Sorgen. Ich bin halt so eine, wie soll ich sagen, eine, so eine care-mäßige Person, die möchte, dass es allen gut geht. Nein. Ich möchte aber auch nicht, dass ihr traurig seid.
Vielleicht kann ich dann nochmal Mayröcke einstreuen. Die bringt das nämlich irgendwie ganz, ganz gut, das Zugewandte und das Unverständliche. Man fragt mich, was ist der Inhalt, nämlich Schlepptau des neuen Buchs? Ich sage, verzage nicht. Und sehe aufs Wintermeer hinaus. Es geht um nichts, es geht um alles, vielleicht polyphon. Es geht um Sensationen, ich meine Empfindungen, im Sinne von Materie, Tisch der Materie. Es geht um das böse Blut, das blaue Blut oder Herzblut, ach, um ein langes Leben. Es geht um den Knall der Verliebtheiten, Vergeblichkeiten, Fantasien, Tagträume oder wie EVS flüstert am Morgen also im ersten Morgenlicht den Kopf vergraben auf Küchentisch und erstes Tränen vergießen, dann wunderlich, also mit tausend Armen die Sprache locken, heranlocken etwa Schulter an Schulter. Diese exzessive Bambi-Natur, haha, Klassiker einer Kindheit, Slange, sagst du, Slange, du probierst das Zischen, Zischen von Schlange. Damals auf diesen schmalen Stegen lag sie, sonnte sich, ich habe den Ort vergessen, ich vergesse den Ort, Englisch, I forget the place und so weiter. Der Name des Orts ist mir entfallen, tatsächlich herausgefallen aus meiner Stirn. Ach, rosa Malve, die Stirn, deine ewige Stirn. Da ich den Wasserhahn aufdrehe, höre ich eine Stimme, die zu mir spricht. Bist Liebstöckel, Merzenbecher, Geschwader von Pnö des Wäldchens, Geschwader von Narzisse, betäubend von Narzisse an einem See, im Namen, im Nacken, im Nachen, in der Nacht und so weiter, einen See überquerend, mit der Hand ins Gewässer tauchend, Augengewässer, Augenwässer, du schirmest ab, dieses Sonnenrad nämlich. 2.3.18 Ich wiederfinde die gesammelten Gedichte von Höld. Trennen wollen wir uns in deinem Nymphengarten.
Ja, ich wollte ja auch noch was aus meinem Essay eigentlich lesen. Eigentlich wollte ich vor allen Dingen auch was aus meinem Essay lesen. Aber irgendwie passt es bis jetzt noch nicht so ganz gut, fand ich rein. Deswegen vielleicht nur so zwei Ausschnitte. Eins aus der, oder passt, versteht. Also der Essay, der in diesem Buch drin ist, ergänzt die Texte, erklärt sie nicht, aber greift sie an vielen Stellen wieder auf. Und der heißt, wo ist deine Wut? Und ist eigentlich auch ein Nicht-Essay. Ich glaube, ich lese einfach mal den Anfang und dann noch etwas aus der Mitte, genau. Und das Ende lese ich dann nicht. Das ist dann sozusagen so eine Art, wie man das so in der modernen Werbung macht. Muss ich dann das Buch kaufen, um es zu erfahren. Also, wo ist deine Wut? Und genau, und jetzt noch ein wahrscheinlich nicht korrekt englisch gelesenes, aber sehr wichtiges Zitat, das ich deswegen trotzdem bringe, von Shakespeare. A woman moved is like a fountain troubled, muddy, ill-seeming, thick, bereft of beauty. And while it is so, none so dry or thirsty will deign to sip or touch one drop of it. Ich wollte einmal einen feministischen Essay über Wut schreiben. Er beschäftigte mich lange. Am Ende hatte ich drei Texte. Den Ausgangstext, einen Essay über Shakespeares Komödie The Taming of the Shrew und einen vollkommen persönlichen Text, der mit einer Traumszene begann, in der ich Oma, Opa und euren Onkel beschimpfte. Ich wollte sie auch schlagen und beißen, fiel aber auf dem Weg zu ihnen die Treppe hinunter. In allen drei Texten, keiner gefiel mir, ging es darum, dass Wut bei Frauen negativer bewertet wird als bei Männern. Und es ging um den Unterschied zwischen mächtiger Wut, etwa dem gerechten Zorn eines Ehemannes, Vaters oder Gottes, und ohnmächtiger Wut, die eine nur immer tiefer hineinreitet und der heftigste Ausdruck von Hilflosigkeit ist. Kann sich ohnmächtige Wut in mächtige Wut verwandeln? Kann Wut überhaupt etwas Gutes sein als eine nach außen gerichtete Kraft? Kann sie Dinge bewegen, zum Besseren wenden, für Gerechtigkeit einstehen? Meine Fäuste sind ein Bärenelter, das sich durchs Wasserbecken wälzt, im Nacken festgebissen das Junge, das sich drehen und wenden lässt. Wut als Motor politischer Veränderungen wird geschätzt und manchmal erhöht. Zu Recht? Oder macht sie nur kaputt, wie zum Beispiel bei der 13. Fee, die in Rage ihre Verwünschung über der Wiege eines unschuldigen Mini-Dornröschens ausspricht? Und hat die blinde Wut der Tochter überhaupt etwas mit Unrecht oder mit gesellschaftlichen Machtstrukturen zu tun? Wo ist deine Wut? Fragt mich eine Freundin im Gespräch über Gemeinheiten, die mir zugefügt wurden. Ich spüre ihre Missbilligung. Sie möchte meine Faust sehen oder zumindest meine Zähne. Aber ich bin um Ausgleich bemüht. Ich weiß nicht, wo meine Wut in diesem Moment ist. Ich weiß nur, dass es sie gibt, in meinen Träumen und darüber hinaus. Sie ist ein Teil von mir, zu dem ich nicht immer Zugang habe, auf den ich nicht immer blicken kann, der hinter sieben Siegeln liegen kann. Wie klein war ich, als mir beigebracht wurde, dass Wut eine unerwünschte Emotion ist, die zu Liebesentzug führt. Wie klein war ich immer noch, als ich verstand, wie wichtig es war, dass ich mich vernünftig verhielt und nicht zu emotional. Erst ihr schafftet es, mich zum einst wütenden Kind in mir zurückzuführen, zurück an den Anfang. Dafür bin ich euch dankbar. Meine Wut als Mutter und meine Wut als Tochter sind miteinander verbunden. Als ich 2019 mit dir schwanger war, war ich sehr oft wütend. Ich war wütend, weil ich ängstlich war, vielleicht schon immer. Tau Merakshi, die das Buch Vénère être une femme en colère dans un monde d'hommes veröffentlicht hat, beschreibt in einem Interview den Teufelskreis von Wut und Angst, in dem sie feststeckt. Die männlich dominierte Welt mache ihr Angst und das mache sie wütend. Ihre Wut aber bringe sie erst recht in Situationen, die ihr Angst machten. Es war jedenfalls, als ich zum zweiten Mal schwanger war, wohl kein Platz mehr in mir, an den ich meine Wut hätte verbannen können. Ich wurde tollpatschig. Ich stieß an manche, nicht nur mit dem Bauch. Kopfstoß. Weg frei machen. Das Messer ging mir in der Tasche auf. Ich fühlte Reue und Schuldigkeit. Doch als du dann bei mir zu atmen begannst, erlebte ich neue Dimensionen willkommener Bindung. Irgendwofür war es also gut, sie zu spüren, die Wut. Aber war es auch möglich, sich im Zweifelsfall gegen sie zu entscheiden, bevor etwas, ich, in die Brüche ginge? Ja, und dann noch eine andere Stelle aus der Mitte. Ja. Ich wehre mich dagegen, Väterwut nach Art der guten Mutter zu kompensieren, was mir manchmal heftig schwerfällt. Manchmal will ich eine schützende Luftpolsterfolie zwischen euch und der Welt sein. Doch ich bin keine bessere Hälfte, ich maße es mir nicht an. Ich stehe auf keiner moralisch besseren Seite, auch wenn ich sie noch so gut kenne. Die Praxis, meine Wut, sogar vor mir selbst zu verbergen, sie nur heimlich und leise auszuleben wie eine Traurigkeit. Ich möchte keiner anderen Seite gegenüberstehen, die ihre Schwäche nicht fühlen darf und wie mechanisch mit Wut reagiert, wenn sie sich traurig, verletzt oder unverstanden fühlt. Ich akzeptiere diese Zuweisung der Emotionen nicht. Nicht die Qualität der Wut entscheidet, ob diese hilflos ist oder nicht, sondern welche Position die Person, die sie fühlt, im Spielfeld einnimmt. Ich sehe keine zwei Teams. Ich sehe Individuen ein und derselben Spezies, die sich ungemein ähneln. Alle sehnen sich nach der ihnen gemäßen Berührung. Körperlich, seelisch. Häufig wird Wut mit Gewalt verwechselt. Gewalt ist aber nur eine mögliche Form, sie auszudrücken, eine besonders verletzende Form. Grundlegend, zum Beispiel bei Johanna Kuroczyk, wird Wut als Warnsignal beschrieben, das anzeigt, dass man eine Grenzüberschreitung erfahren hat. Und Audre Lorde definiert: Anger, a passion of displeasure that may be excessive or misplaced, but not necessarily harmful. Anger used does not destroy, hatred does. Lorde glaubte an die politische Wirkkraft der Wut, obwohl sie eine Emotion ist, der wir erst einmal ausgeliefert sind. Wut passiert vor dem Zorn, der kein Gefühl beschreibt, sondern einen State of Mind, der nach Vergeltung strebt. Dem Zorn aber ähnelt politische Wut am ehesten, denke ich. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass seine Wirkmacht dann nicht aus der gesellschaftlichen Position der oder des Handelnden, sondern aus der großen Anzahl derjenigen besteht, die eine gemeinsame Sprache für ihr Missfallen gefunden haben. Und dass das Ziel nicht Vergeltung, sondern Gerechtigkeit ist. Wenn mich eine unbezwingbare Wut auf einen Text, den ich geschrieben habe, erfasst, wenn ich überzeugt bin, dass er einfach nicht funktioniert, wenn ich ihn löschen, zerknüllen, ungeschehen machen will, wenn ich ihn als etwas Ureigenes empfinde, das mein Bemühen, etwas zu sein und etwas zu verstehen, verdeutlicht und mein Scheitern und meine Überzeugung, dass alles, was von mir kommt, zu schwach und verletzlich und unperfekt ist, um auf dieser Welt zu bestehen. Was bin ich dann für eine Mutter? Und was ist das für eine Welt? Okay, aus dem letzten Teil des Bandes noch ein Gedicht. Der Teil heißt Drinnis. Und wie allen anderen Zyklen auch, steht ihm ein entweder Selbst- oder Fremdzitat. Dies ist ein Selbstzitat voran. Ich aber sage, ach Lyrik, Genre des Scheiterns. Der eingeborenen Sohn. Anbiederung misslingt Jesus. Er riecht an Stoffen. In jeder Falte steckt ein Körperhaar, ein Traumgewicht, ein Hund. Hund Hunger nimmt ihn ein, Durst schleicht sich weg. Ein Defekt seines Körpers. Er entspannt nur, wenn er einzeln ist. Sein Wollen entflieht mit dem Schaf oder Nebel. Er tanzt und dreht sich, dann wacht er auf. 1a angezogen, für niemanden sichtbar. Er möchte sich zu den Vögeln setzen, sich wandeln, unerkannt auf alles schauen. Klassischer, unüberwundener Traum. Er ist defizitär, wenn er wach ist. Nicht nur, wenn er wach ist. Er braucht Poesie. Er sagt zu Maria, don't touch me.
Ich lese zum Schluss noch zwei homophone Übertragungen. Das eine ist eine Rückübertragung einer englischen Übersetzung von Hölderlin und das andere ist eine Übersetzung von Gertrude Stein. Buttre die Gotthälften, Betling, sei Lanze, kämme die Öfen rohrwärts, umsichtig melke Sterbleins Lichte, sehr fiedrigen Trost, forste sonderbar, kontern den Weisheitsdotter, dreimal knotiges Strickbeil, streift gottstrenges Reh am Fragrand Dezember, Gäste, Gesten, aber Raum weit. Wehrgeist, wen suchst du hier, endet Zerfall. Versammelte Schauer zerstreut den Zorn, halb Almose für Gott, erhebt Rat für Not. Wiesen geben ihm Warnung, wo Blatthaut evaporiert, darin Flauer und vielleicht menschlich, morgen erhängt, liegt. Wurm, Dieb, Butterbrezel kühl, Heilands Hand pinselbar, Echo folgt Prägung. Ein Klingelschild erquickt als Rose oder Kurier, Otters Weh, Beetbutters Bräutigam. Rost, Pfiff. In die Einsicht, Teer, Hiss, Schleifen, in die Aussicht, Teer, Wirf, Rettich, in die Moore, Teer, Gieß, Mindern, in ihr Eifern, Teer, Lies, Feilen, in ihr Eifern, Teer, Lies, Feigen. Im Feilen ein Ding ist rechtens, im Feilen ein Ding wird Maulbär, im Feilen Teer brich reisig, Näschen im Feilschen Teer misst die Körnchen, im Feilen Teer nimm den Köcher ab, ende die Eile, zerrender Pinscher. Als Standarte, Hefte, stimmes Land, als ihr kurzes Haff Bettlinien fand, als die helle Hast die grimmige Schonung, als die Zirkelhast zirkelnd, zieh's, mach Sand. Wäre Welt sehr teigig, sie lenkt, ist Sinn, zehrend, sie Rest, ihr Raumrest heißt langer Sommer und Tusch, weiter Schein, Tusch ein, zusteigen tu endlich, zuhören sie, messen alles, Minznaschen, Gift ist es Singen, Gift ist es Singen, Sense, es ist sehr samten. Sie tschenscht, sie dörrt oder changiert Minzsatt, zerrt bis Nebel steigt oder Hefe satt, isst noch Obst, rutscht in den Zoo, eh sie texanische Minze gießt, so ist sie tosende Sie-Differenz, Sie-Differenz ist satt, eben Ressource ist Notendrang, lediglich Nest und ich döse noch Minzsatt, Dickicht scheut sachte Katzen, nicht döse, minzerte Meute wie süße Füllen, kaum absurd. Im Tausend minzert, sehr artig, im Tausend minzerte Sucht, Aschen ist Kummer, sang ich Minz oder Morse ein Memo, ja, scheues Ende reetabliert mich, Minzmorse nenn es Kappe, formsirrend Dingextrakt all. die Teigsetzersüße, Teersüßes Ende im Teig, Teer ist angefasst, Teer ist aufgefasst und abgefeimt, zerrig am Exzerpt, schon zerrig am Zepter, schonend verleimt, Iris Division, Iris Erweiterung, im Teig zerrig am Fass, zerrig am Fassen, verteil Essensgäste, irren Essensgäste an die Verzeiher, irren sei Lenz, Iris sei Lenzen, der verzeiht. Das ist Langmut. Teer ist das Teer denn und Not oft. Eine Note weiß noch Partikelarten. Der Anschein schien endlich thermal und zentral und sirrend und singular und simpel und der Zucker und das Weiß und sehr samt und die Butter und die Reden, das Samt und das Zepter und die Helle und die Hände und die Butter, umso besser. Konziser Ring, die Zirkeltänze, zärtlich noch Höckerchen, Formreduktion, konziser Ring Sätze, ist doch Pilze, Verreise, Knot Ocker, schon Form obligat, schon konziser Ring, setze Reis auf, räche Teer ins Netz, schicke Form in Reparation. Konzises Ring setzen, bist noch Partikel, Soden schwer, hiss doch Ocker, fordere Liebesration. Konzises Ringfertigen, wisch, wehe, der Turm ist Tänzer, Kunst im Sinn, weder Ding Wächter noch Rest, komm in den Ring, Erdling, Wut macht den Platz, Zettel die Platte, düstere Wünsche so Messbecher tief. Das Hohlding ist Not unter Stunden, dies ist Not, Strenge, komm, zieh den Ring, satter ist nur Dukat, dies ist Not, Strenge, bekosen, hefesatt, sehr teigig, das schont sie. Differenz in Karten, ich schaue, was Winter ist, turne, knote die Tressen. Keine Kontrolle im Aber, im Oder, im Alter, Eschenhof, pickliges Kinn, katzendick und dünn Spatzen, kein Hämmern, Differenz kollerte längs von Lehnen, ein Strangding auch, Seide, Not gemacht, Saumbatos, Gestengras, die Prinzzirbeltaste, ist Winter, ist Heulschanze, Tube, Riesennebel, ist Dutzend Minzsatter, ist so verteigendes Minznaschen, breschendes Minzquirl. Setz die Schanze zum X-Erz, eisiges Tuschelsexnest, Soden, ihr Saum misst nur, ob du siehst, Suppensieb misst, ob du siehst, super Witz, Wut ist zerteilt in Zeit, sehr schöne Notare, düsteres Skript, schone diskret, schon ist Not, Bürste. Ein Raum, der geistert, ist schneller, seit der Stern satt ist, das Mittel beseitigt Tiere, mein Set an Prägung, Einsicht, die bezwingt. Das ist Turnen, all das Rechten ist Mästen und Welten, exakter Raten. Wer misst Neues, vergisst Treues in Schmal, in Breit, in Dies, um Toast, in Anis, Ingwer ist Neues, ach, Hall, Elender, Speck ist Mauschel. Wer schütze richtiger Nebel, das Wichtige summte, der Wicht ist toller Rebell, wer Schutz als Riesele Schelle, einziges Tier ich, winzle mittig, Knot Neuronen weiß, Tiere obliegen, schön zu sehen, weh wegen Kutsche, Kutsche ist eifriger, endete meins, so steh.
Ja, das war ein richtig toller Abschluss, finde ich. Vielen Dank, Daniela. Und vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend noch.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song, probably still is for those of them left.
Aufgenommen wurde diese Folge unserer Herbst-Tapes mit Sibylla Hausmann und Daniela Seel nicht im Chelsea Hotel, sondern am 28. Oktober 2022 in der Alten Post Lindenau, während des letzten literarischen Herbsts. Der nächste literarische Herbst startet schon in 4 Wochen, am 23. Oktober. Informationen zu Programm und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gerne auch liken. Ich bin Nils Kahlefendt. Euch allen eine gute Zeit. Auf bald.
Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts, Leipziger Festival für Literatur.